Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Open Mic und zwar des Ringfuchses. Ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite der Jesper. Hallo, guten Tag.
Hallo, hi.
Wie geht's dir, mein Lieber?
Ja, soweit gut.
Sehr schön. Schön, dass wir uns mal wieder zu so einer flinkeren Folge hier zusammengeschaltet haben. Es ist ja doch einiges, was so in der Welt des Wrestlings passiert und einen Blick wollen wir unter anderem jetzt mal auf AEW richten, denn da tut sich ja relativ viel. Vor ein paar Wochen den TV-Deal klar gemacht, aber gleichzeitig dazu merken wir, es läuft nicht überall total super, denn unter anderem ist es so, dass man sagen muss, die Verkaufszahlen der Tickets, da gibt es, sage ich mal, Optimierungsbedarf, um es mal freundlich zu formulieren. Und jetzt macht AEW, ja, könnte man fast sagen, den einzig richtigen Schritt und sagt, dann gehen wir ja halt in kleinere Venues. Und Jesper, wie hast du das so aufgenommen? Jetzt ist beispielsweise im Dezember so, dass sie den Hammerstein Ballroom bevölkern, will ich mal meinen. Danach, auch im Januar, gibt es kleinere Venues, die übrigens alle ziemlich cool aussehen und vielleicht wirklich ein eigenes Flair generieren könnten. Aber es ist vielleicht auch mal ein Rückschritt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist kein gutes Zeichen. Es ist offensichtlich kein Selbstläufer mehr jetzt gerade. Und nicht mehr diese ganz heiße Anfangsphase, die es ja auch die längste Zeit gab, aber es ist dementsprechend natürlich eine völlig notwendige und gute Korrektur auch, weil es einfach eigentlich immer besser wirkt, wenn du eine kleine Halle ausverkaufst, als wenn du eine große halb voll hast. Ob das ökonomisch so smart ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also eine kleine Halle ist nicht unbedingt günstiger zu bespielen und man musste jetzt ja auch beispielsweise noch das ganze Setting, was man hat und das ganze Stage-Setting ja nochmal drauf ummodellieren, das haben sie jetzt ja offenbar gemacht, also offenbar wollte man es ja auch schon früher machen, aber hatte einfach noch nicht die notwendige Technik, um das in kleinere Hallen zu verlagern, das hat man jetzt ja noch korrigiert die letzten Monate. Ich weiß nicht, ob unbedingt etwas günstiger ist, diese in die kleinen Hallen zu gehen, aber ich finde, für als neutraler Zuschauer kann man es erstmal nur gut finden, also mir gibt eine halbleere Halle erstmal generell überhaupt nichts, da habe ich lieber eine zugepackte Kleine, abgesehen davon, dass ich es sowieso eigentlich immer sehr angenehm finde, wenn man Woche zu Woche TV schaut, dass es auch mal irgendwie eine kleine, völlig überschäumende kleine Location tatsächlich mal ist. Ich finde das große Stadion natürlich auch toll oder die große Arena, aber finde da so eine Varianz eigentlich immer total cool und insofern ist das, glaube ich, erstmal ein guter Schritt, da auf diese Situation zu reagieren. Die jetzt ja unabhängig davon, wie man zu AEW gerade qualitativ sowieso steht, sich ja an ein paar verschiedenen Punkten, also von Ratings bis Zuschauerzahlen, gerade niederschlagen.
Ja, ist halt genau der Punkt. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich tatsächlich sehr darüber gefreut, auch wenn es irgendwie merkwürdig klingt, weil es doch irgendwie zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Denn natürlich finde ich es geil, wenn du Shows hast, die in ausverkauften Hallen stattfinden, du dann die Crowd hörst. Aber in den Halbvollen, wie wir das jetzt zuletzt hatten, muss ich echt sagen, das hat teilweise so ein bisschen auch auf die Qualität sich niedergeschlagen oder auch auf den Bock. Das waren auch nicht alle, die höchst motiviert waren, sage ich mal. Alle Fans, die höchst motiviert waren. Da gibt es sowieso immer krasse Unterschiede, krasse Crowd-Unterschiede. Da gibt es unterschiedlich Motivierte. Das ist ja ganz klar. Auch, ich glaube, jede Stadt ist ein Stück weit anders. Aber ich muss halt schon sagen, dass es für mich tatsächlich total cool ist, jetzt wirklich in kleineren Hallen, wie gesagt, Hammerstein Ballroom ist ein Beispiel, aber es gibt noch etliche andere. In Asheville wird man dann auch wieder sein. Das ist auch nicht eine ganz so große Halle. Ich meine, man hat ja doch einiges geplant, aber allein die Tatsache, dass man jetzt wirklich mal sagt, man probiert das mal in kleineren, finde ich tatsächlich ganz gut, weil für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass sich die Stimmung, die dann in so einer Halle herrscht, auch irgendwie dann auf das Produkt transportiert. Und dann ist es mir lieber, eine kleine, krasse Halle zu haben, keine Ahnung, 2000 Leute, 2000, 3000 Leute, die richtig Bock haben und richtig Feuer und Flamme für das Produkt sind, als irgendwie 4000, 5000 Leute zu haben, die nur so halb angetan sind und haben gedacht, naja, ich guck's mir mal an, aber so richtig motiviert bin ich nicht. Und das ist auch echt eine große Aufwertung, dann eine qualitative Aufwertung für das Produkt. Ich meine, wenn wir über die alten Zeiten, sage ich mal, sprechen, gerade wenn wir an ECW denken, dann war es ja total oft so, dass der Hammerstein Ballroom, wir haben es gerade gesagt, oder in anderen kleinen Hallen veranstaltet haben, wo man sagen muss, da waren ja nicht viele Leute drin. Da waren gar nicht so viele Leute drin, aber die Stimmung hat das trotzdem ausgemacht, die sind komplett eskaliert und dann ist auch so eine kleine Basis an Fans kann Wunder wirken und kann das Produkt auch nochmal anders gestalten lassen. Worauf ich natürlich trotzdem hoffe, ist, dass sie neben der kleineren Halle vielleicht auch so das ein oder andere Gimmick noch wieder hinzufügen. Das haben sie ja zuletzt immer wieder öfter gemacht, dass sie beispielsweise für gerade die Weeklies dann nochmal so kleine Gimmicks veranstalten, dass man auch vielleicht das Gefühl hat, hier ist ein anderer Look, der sich wöchentlich wechselt. Ja, das kostet viel Geld, aber ich meine, du hast natürlich jetzt auch diesen neuen TV-Deal und willst vielleicht auch ein bisschen das Produktwertige erscheinen lassen. Was denkst du dazu?
Das ist gar nicht mal, ja, also auf jeden Fall, von den Zuschauerzahlen auf jeden Fall her. Das Problem bei kleinen Hallen ist, was du relativ häufig hast, dass die einfach gar nicht für große Produktionen ausgelegt sind. Also es gibt genug 2.000-3.000 Mann-Hallen, aus denen du keine guten TV-Sendungen machen kannst, weil du das Equipment nicht reinbekommst, weil du keine guten Produktionsräume hast und dergleichen. Das ist ein großes Problem. Also darum ist auch ein Grund, warum AEW, glaube ich, einfach immer in große Hallen auch gegangen ist, weil die stehen sicher, dass du genug Equipment rankarren kannst, dass du eine TV-Production da unterbekommst. Ich meine, da ist ja ein riesiger Rattenschwanz an Personal hinter, die da hinter den Kulissen arbeiten und an Technik, die da läuft. Und das geht in vielen kleinen Hallen einfach
ja,
gar
stimmt,
nicht.
Ne?
Man stellt sich das immer ganz easy vor, dass man, ja, man muss ja nur ein kleines Reset machen, dann klappt das alles. Für eine TV-Produktion ist gar nicht jede Halle ausgelegt. Das hat einen Grund, dass man da auch mal gerne in größere geht, weil das einfach sonst nicht klappt. Und dass man da auch ein Verlustgeschäft in Kauf nimmt. Und das wird übrigens auch ein Problem sein, wenn es darum geht, bestimmte Märkte zu bespielen. Es gibt Märkte, die haben nur eine große Halle. Da gibt es auf, weiß ich nicht, vermutlich 200, 300 Kilometer Umkreis, vermutlich eine große Veranstaltungshalle mit 20.000 Leuten oder 15.000 Leuten. Und wenn du in der Ecke ein Wrestling-Show machen willst von einer, mit TV-Produktion, dann bist du vermutlich dazu angehalten, in so ein Ding reinzugehen. So. Und dann hast du vermutlich gar nicht die große Wahl. Erinnert aber natürlich nichts daran, an allem, was du gerade gesagt hast, dass es tendenziell total Sinn macht, gerade in Märkten, wo man eine Ausweichmöglichkeit hat, wie den Hammerstein Ballroom beispielsweise auch, und da eine geile, vollgepackte Show draus machen kann, die eben auch wirklich einfach ganz anders und ganz heiß wirkt. Also insofern ist das total gut und ich dem TV-Produkt, wenn es die Halle hergibt, dass man das sauber produziert, kann dem, also dafür kann es nur gut wirken. Also ich glaube, absolut niemand sagt, dass er eine halbe Halle besser findet als eine volle. Und ich glaube auch der wenigste Teil der Wrestling-Fans wird sagen, dass der Hammerstein Ballroom in irgendeiner Form ein Schritt zurück per se ist. Das Ding kann jede Promotion von der WWE bis zur Indie-Promotion auch mal einfach nehmen, um die Atmosphäre da durchzuballern, weil die einfach was ganz Eigenes ist und das trifft auch auf eine ganz andere Zahl von kleineren Hallen zu. Also insofern ist das erstmal wunderbar. Dass man das macht und dass man das hinbekommen hat und auch, dass man die Produktion da so ein bisschen skalieren kann. Ist ja vielleicht auch die Frage, ob alle AEW-TV-Shows oder AEW-Shows generell diesen Hochglanzlook brauchen. Vielleicht tut es ja bei einem Produkt auch ein bisschen was Entspannteres. Könnte man ja auch mal drüber reden im nächsten Schritt. Aber jetzt für den ersten Moment finde ich das einen super richtigen Schritt und ja, absolut richtige Handlung seitens Tony Khan und Co.
Und du sagst es ja, sie haben ja dann die Produktion ein wenig verschlankt. Ne? Das ist ja das, was man zuletzt gelesen hat, dass es halt jetzt möglich wird. Wir haben ja jetzt auch tatsächlich schon öfter die Ausgaben auch noch in den vollen Hallen gesehen, dass sie es ein bisschen schlanker gestaltet haben. Das macht sie unter anderem daran bemerkbar, dass Pyrotechnik jetzt darauf wird verzichtet. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Es ist aber auch wirklich ganz smart, kostet wahrscheinlich auch einen Arsch voll Geld. Und dann zu sagen, okay, man findet vielleicht andere Möglichkeiten, seine Stars gut in Szene zu setzen, auch ohne Pyrotechnik, dann warum nicht? Ne? Also ich bin sehr gespannt, wie diese Zeit vonstatten geht. Ich habe jetzt mal gegoogelt beispielsweise den Harris Cherokee Center, das fasst ja sogar auch noch 7.000, also relativ viel. Dann Aikens Arena, Ford Arena um die 2.000. Dann hier der Elizabeth East Entertainment and Sports Arena, die fast 4.000. Also das ist alles ein bisschen kleiner. Und dann aber ist es ja trotzdem noch so, dass man sagt, naja, es gibt trotzdem die großen Events und das sind unter anderem die Pay-Per-Views und die finden dann weiter in großen Hallen statt. Das heißt also das große Event in Hallen, die dann hoffentlich dann auch voll werden. Das sehen wir ja beispielsweise in Orlando. Das Edition Financial Arena ist tatsächlich dann wieder eine größere Sache, dann auch was danach passiert. Also die großen Pay-Per-Views finden in größeren Lokalitäten statt und die kleineren Shows, die Weeklies dann in kleineren. Von mir aus kann man das gerne fortsetzen. Ich fand ja beispielsweise das, was Mitte des Jahres in Texas passiert ist, das hat mir tatsächlich auch ganz gut gefallen. Arlington, Texas, wir erinnern uns, da fanden ja mehrere Collision-Tapings statt. Könnte man auch mal wieder bespielen. Also, wenn sie es gut hinbekommen und es trotzdem wertig erscheinen lassen und die Fans wirklich Bock haben, warum nicht? Und was du gerade angesprochen hast, dieser Hochglanzlook, ich wäre komplett dafür zu haben, auch zu sagen, hey, lass mal ein bisschen rougher produzieren, beziehungsweise nicht produzieren, aber lass es alles ein bisschen rougher aussehen, von mir aus. Ne? Ich meine, andere Sachen müssen ja trotzdem stimmen. Wir haben ja immer mal wieder drüber gesprochen, dass zuletzt die Produktion auch so ein bisschen off war. Das haben sie ja zum Glück wieder eingefangen, aber da muss ich dann trotzdem sagen, ja, lieber darauf achten und dann nicht so große Arenen bespielen. Ich glaube, es ist wirklich ein bisschen ein Verlustgeschäft, da gebe ich dir recht, aber sie haben ja diesen TV-Deal, der ihnen vielleicht ein bisschen mehr finanzielle Freiheiten geben könnte, zumindest.
Ja, absolut.
Im Zuge dessen haben sie aber auch gesagt, okay, wir müssen mal gucken, denn auch mit Australien ist es so, da haben wir uns ein bisschen verhoben. Und zwar sollte das eigentlich, Australien gibt es eine Show und die sollte eigentlich vor ganz, ganz vielen Zuschauern stattfinden. Am 15.02. in Brisbane war eigentlich geplant, in einem 54.000 fassenden Stadion das Ganze zu veranstalten. Und da hat man gemerkt, ah, okay, das klappt nicht so. Eines der Grundprobleme, darüber können wir ja gleich noch sprechen, ist ja unter anderem immer wieder das Marketing bei AEW. Und das hat auch vielleicht auch dazu geführt, wobei man auch sowieso sagen muss, das war ein sehr, sag ich mal, gewagter Plan in Australien, wo man noch nie großartig veranstaltet hat, jetzt gleich 54.000 Leute zu füllen. In der Zeit, in der man halt tatsächlich nicht das heißeste Produkt ist. Und jetzt geht man auf die Brisbane Entertainment, auf das Brisbane Entertainment Center, fast mit, glaube ich, 13.000, 14.000, immer noch mehr als genug Leute, ist die absolut smarte Wahl, denn auch da, wenn du dann nicht 50.000, sondern nur 20.000 in der Arena hast, ich will mal sagen, 13.500 fasst das, da will ich mal sagen, dann sieht es halt auch noch beschissener aus und dann wird es auch peinlich. Früh genug dann wirklich den Plug zu pullen, ist dann auch die smarte Idee, oder?
Die smarte Idee im Rahmen von einer vorher folgenden getroffenen Entscheidung
richtig,
tatsächlich, ne?
Richtig, richtig.
Also ich finde das, wenn man jetzt so als völlig Unbeteiligter da drauf guckt und sagt, ist das die richtige Business-Entscheidung und jemand, der da auch keine Ambition hat, dahin zu fahren, dann ist das natürlich alles in Ordnung. Und aus der Sicht natürlich die richtige Entscheidung, bevor man da in einem komplett verwaisten Stadion veranstaltet. Also insofern gut, tue mich aber halt auch einerseits schwer damit, dafür zu applaudieren, weil, also, das ist ja ein Planungsfehler von eklatanter Größe gewesen, offensichtlich.
Ja, aber ich würde auch nicht applaudieren, mir geht es nur darum, so dass
es ist eine Kurskorrektur, aber es ist, der Kurskorrektur steht vor allem Fehler drüber. Also es war wirklich eine eklatante Fehlplanung, auch eine, die von vielen Leuten am Anfang auch schon mit einem großen Fragezeichen mal so rausgegeben worden ist, gemessen an der offenbar ja sehr dünnen Präsenz von AEW allgemein in Australien auch, also wie es da überhaupt stattfindet und wahrgenommen wird. Nicht jetzt gar nicht im Sinne von Veranstaltungen, sondern auch im Sinne von TV-Präsenz und dergleichen. Und aus Fanperspektive, also ich wäre jetzt nicht so amused, wenn ich mir irgendwie teure Tickets in dem anderen Ding geholt hätte und jetzt in dieses Ding rüber verfrachtet werden würde, wo ich vermutlich auch für die günstigste Kategorie sehr in Ordnung gucken kann. Das ist halt irgendwie auch schon ein schwieriger Auftakt an der Stelle. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass sie es gemacht haben, weil das eine Ding da jetzt komplett leer zu bespielen, ist ein katastrophaler Auftakt. Das hier finde ich auch verhältnismäßig katastrophal, um ehrlich zu sein, dass man eben die sich um zwei Drittel verkleinert. Ist ja schon heftig. Aber ja, die einzige Lösungen, die man noch machen konnte, haben sie jetzt gewählt.
Ja, ist aber tatsächlich so. Ich meine, ehrlich gesagt wusste ich auch nicht genau, was ihnen da geritten hat oder die Company generell, dass man sich dann so verhoben hat, weil Australien ist auch nicht London. Ne?
Also nein, London ist auch kein Wrestling-Markt. Also, nee. Das ist klar, die WWE hat es jetzt mal geschafft. Ja, es ist verstanden.
Aber die haben auch einen Megastar wie Rhea Ripley und das muss man halt auch verstehen. Rhea Ripley ist tatsächlich ein internationaler, ein weit über die Grenzen des Wrestlings hinaus bekannter Name mittlerweile. Also die holt nicht nur die Hardcore-Fans des Wrestlings ab, sondern holt auch Grenzbereiche zu irgendeiner Popkulturbewegung auch ab. Und das ist tatsächlich etwas, was AEW so halt bei aller realistischer Betrachtung gar nicht irgendwie adaptieren kann. Die haben nichts Gleichwertiges. Und dann darauf zu gehen, das erschließt sich mir wirklich nicht.
Ja, also das Ding ist ja auch, man spricht von Australien, ja? Ich meine, du veranstaltest in Australien, das klingt immer so, als würde man da jetzt irgendwie in einem Land veranstalten und da würde man gegebenenfalls dann die Leute aus den umliegenden Städten heranziehen. Je nachdem, wo du da bist, sind das Distanzen wie von Madrid nach Osteuropa oder dergleichen, ja, die du fahren musst oder fliegen musst als Fan vor Ort. Also und die Städte sind ja jetzt auch alle nicht so wahnsinnig groß, also logistisch ist das ja ein ultra schwieriges Pflaster und auch nicht nur für Wrestling, sondern auch bei Konzerten ist das ja auch immer so der gleiche Fall. Das Artists sich in der Regel auch in Australien sehr schwer tun oder relativ oft schwer tun, gerade die Mittelgroßen und darum deswegen auch relativ selten da sind. Insofern, ja, wie wie gesagt, ich finde, also warum man, also ich, also der einzige Grund kann ja sein, dass man Bammel hatte, diese Halle nicht zu bekommen in dem Fall, oder dieses Stadion nicht zu bekommen in dem Fall, dass es komplett durch die Decke geht. Aber es ist halt schlicht und ergreifend immer der bessere Look zu sagen, wir verkaufen erstmal das 13.000-Mann-Ding aus, im besten Fall, und stufen dann hoch. Das macht ja eigentlich auch jeder seriöse Künstler, so sage ich mal an der Stelle. Also, dass jemand sich in den Venue, in der Venue nochmal verkleinert, kommt ja wirklich relativ selten vor. Insofern, ja, blöd geplant, das Interesse an der Marke wohl einfach unfassbar überschätzt. Also ich hätte jetzt auch nicht sagen können, dass das nicht, dass da kein Interesse da ist. Dafür kenne ich den Markt einfach nicht gut genug, aber das spricht ja Bände, wie die Verkaufszahlen waren. Ist schwer.
Ist tatsächlich schwer und man muss mal wirklich sagen, also ich finde schon, dass es eine krasse, überambitionierte Situation war, weil ich meine, du machst den Plan für 2025 und du hast einen Markt, der gut funktioniert wie London, das merkt man, das hat man auch dieses Jahr gemerkt. Jetzt hast du immer noch keine Karten dafür rausgehauen, ne? Du weißt, es ist erst am 24.8. Du hast natürlich theoretisch noch ein bisschen Zeit, aber eigentlich war jeder direkt danach heiß. Du hättest direkt danach die Karten wieder verkaufen können, auch wenn es für die kleinere Halle gewesen wäre, und die werden jetzt schon ausverkauft. So musst du jetzt dann irgendwann wieder die Werbemaschine anmachen, die eigentlich davor schon an war. Kann ich nicht nachvollziehen, dass man das noch nicht fix gemacht hat. Wer weiß, vielleicht hängt es damit zusammen, dass die WWE da noch einen Daumen drauf hat bei der O2 Arena, weiß ich nicht. Ne? Du hast ja die Arena noch nicht wirklich announced, auch wenn sich die Gerüchte halten, dass es halt die O2 in London ist. Aber das hat mich dann auch schon irritiert, wo ich sage, okay, wie lange wollt ihr denn noch warten? Jetzt auch Weihnachtsverkauf, ne? Tendenziell würden Leute vielleicht auch sagen, ach naja, ein geiles Weihnachtsgeschenk, das kaufe ich jemandem, das Ticket. Also auch das solltest du mitnehmen, das vergisst du auch wieder. Da denke ich mir, das sind so Kleinigkeiten. Warum vernachlässigst du sowas, ne? Ich meine, klar.
Ja, haben sie nennenswert Promo gemacht? Ich meine, das Ding ist halt auch, dass WWE da ja irgendwie durchgehend mit den Morningshows und dergleichen da war. Rhea Ripley haben sie durchgehend rüber geschickt. Da ist ja super viel passiert und ich meine, AEW hat jetzt ja keinen Mangel an australischem Talent, aber abgesehen von diesem einen Ding mit Tony Storm fällt mir jetzt nicht so wahnsinnig viel ein, was sie gemacht haben. Und ein Kyle Fletcher oder dergleichen haben sie da bisher auch nicht groß präsentiert jetzt, oder? Also da ist ja auch nicht jetzt wahnsinnig viel bei rumgekommen an der Stelle.
Ich glaube,
also,
das wird jetzt noch passieren, um zumindest die 13.500 für Australien voll zu bekommen. Dann hoffe ich, dass das auch klappt. Aber es ist auch, wie gesagt, das ist einer der großen, ein großes Manko. Und im Endeffekt muss man aber auch von AEW, wenn ich merke, dass der Markt ein bisschen kälter ist oder gerade auf meinem Produkt, bezüglich auf mein Produkt gemünzt ein bisschen kälter ist, muss ich auch sehen, okay, ja, vielleicht will ich nicht die ganze Zeit die 50.000er eher reden. Das wird hart genug zu sagen, okay, Arlington, Texas mit roundabout, weiß nicht, es werden auch 50.000 sein, das dieses Jahr auszuverkaufen für den Juli, das wird schon anstrengend und krass genug, das kannst du, mit viel Glück kriegst du es hin, wenn du es als AEW's WrestleMania verkaufst. Das hat halt ein wenig eher internationalen Flair, als es das in London hatte, weil das ist halt so ein bisschen Selbstläufer, da kommt halt, kann halt theoretisch ganz Europa hinkommen. Immerhin ist es bei London so einen Monat später so, dass das, da wird eine kleinere Halle. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ganz gut laufen. Ich denke, dass das sich für ganz gut verkauft, aber ansonsten tut AEW tatsächlich gut daran, nicht zu viele zu große Sachen aufzumachen, sondern die wenigen absoluten krassen Highlights dementsprechend so zu verkaufen und auch so zu promoten. Und das ist natürlich ein deutlicher Rückschritt. Immerhin haben sie jetzt die Notbremse gezogen. Mal gucken, wie viele Leute reinkommen. Aber man merkt sowohl ein bisschen ein Planungsfehler, um es mal so zu sagen, als auch die Fehler, die halt im Marketing gemacht werden. Und trotzdem ist es natürlich auch so, dass du halt jetzt nicht so ein krass heißes Talent vielleicht hast, wie es Rhea Ripley ist. Aber selbst da hättest du halt auch mehr machen können. Ich wohne jetzt nicht in Australien, vielleicht werden alle Australier und Australierinnen auf Social Media mit Werbung übergestülpt von AEW, ich kann es mir aber nicht vorstellen.
Ja, was ich halt auch noch mal ganz kurz einmal noch reinbringen würde, wäre die Frage, ob sich das Ganze dann ehrlicherweise überhaupt noch so richtig lohnt. Es ist was anderes, ne? Eine Show in Australien zu veranstalten mit dem Gedanken, dass man da vielleicht 50.000 Tickets verkauft, als alles rüber zu karren für eine 13.000 Mann Show. Das wäre jetzt auch nochmal so ein bisschen die Frage, ob das überhaupt jetzt gerade noch eine Möglichkeit hat, ein Erfolg zu werden, tatsächlich im Hintergrund. Es sei denn, man hat noch große Pläne mit dem australischen Markt. Dann müsste man da natürlich nochmal gucken, aber generell ist das natürlich auch, wenn man das plant und vielleicht plant mit, ja, wir verkaufen diese 50.000 Mann Arena zumindest vielleicht zur Hälfte aus, könnte auch schon sein, dass das Kind da jetzt schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen ist, aber das wird nur der wissen, der es bei AEW plant. Aber ja, auf jeden Fall alles andere als ideal und ich hoffe, dass zumindest das Ding voll wird und alle dann eine sehr gute Zeit haben, die vor Ort sind und da vielleicht noch irgendetwas bei herausspringt im zweiten Schritt.
Das hoffe ich tatsächlich auch. Und das sollte trotzdem auch eine Lehre sein, nicht zu viele Märkte vielleicht auch nicht auf einmal zu bespielen. Ne? Ich finde es, wie gesagt, ich kann manche Sachen einfach nicht nachvollziehen, weil du hast gemerkt, dass der europäische Markt, der UK-Markt relativ heiß ist. Du hast gesehen, Dublin hat super funktioniert. Die Halle war ausverkauft, die Leute hatten Bock. Danach dementsprechend London, das war auch super, das hat auch gut funktioniert, auch wenn es 30.000 weniger waren als beim Jahr davor, aber selbst 50.000 sind auch total cool. Nutzt doch das, nutzt doch das Momentum, was du da hast. Und wir hatten ja auch mal schon mal angesprochen, wenn du dann schon im europäischen Raum bist, versuch dir noch eins, zwei Venues zu nehmen, die ein bisschen kleiner sind. Ich weiß, da wissen, haben wir auch in Deutschland theoretisch Probleme, was könnte da passen, damit es auch von der Produktion passt. Jetzt ist die Produktion insgesamt vielleicht ein bisschen schlanker, dann wäre es sinnvoll gewesen, da vielleicht noch ein bisschen was zu machen. Gerade 2025, wenn du halt nicht mehr in der im Wembley bist, wo du 50.000 vereinen willst oder vereinen musst, sondern sagst, okay, da wir haben eh nur noch eine 13.000er Halle, hätte man machen können. Stattdessen sucht man sich solche Sachen aus. Klingt nach nicht der allerbesten Entscheidung, aber Jesper, wie denkst du, hängt auch grundsätzlich die Situation damit zusammen, dass das Geld bei vielen Leuten nicht mehr so locker sitzt, weil das ist nur ein Seitenaspekt, den ich nochmal kurz mit reinbringen wollte, denn es ist ja durchaus so, das merken wir ja auch, es gibt große Konzertveranstaltungen, beispielsweise auch in Deutschland und dementsprechend so die mittleren bis kleinen Produkte, die darben durchaus, weil halt viele für die Superproduktion, viel Geld für die Superproduktion ausgegeben wird, also alle rennen so zu Taylor Swift und das kostet arschvoll Geld, und dann hast du für die mittleren bis kleineren Künstler nicht mehr so das Geld. Ist es vielleicht auch so, dass sich mittlerweile Leute für das eine Event was ansparen und dann dementsprechend sagen, okay, dann kann ich halt da nicht mehr hin. Hängt das vielleicht auch ein bisschen damit zusammen?
Das entspricht nicht meiner Beobachtung, um ehrlich zu sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute nicht mehr zu den kleinen Konzerten oder zu den mittleren Konzerten gehen. Ich habe das Gefühl, dass die nicht mehr rentabel sind. Vor allem, dass das ein Problem ist, dass die Künstler daran nichts mehr verdienen gerade. Gab jetzt ja gerade einen relativ bekannten Fall auch mit Kate Nash, die ja auch trotz größtenteils ausverkaufter Hallen ein Minusgeschäft macht mit ihrer eigenen Tour. So, ne? Und ich glaube, die Leute gehen da schon noch hin. Das geht schon noch. Ich meine, die Leute geben offensichtlich noch reihenweise Sachen für wöchentliche und monatliche Events aus. Die Fußballstadien sind voll, es wird schon noch genug wahrgenommen alles so. Aber natürlich findet sicherlich irgendwie eine Hierarchisierung statt, aber dass die Leute, ich sehe nicht, dass die Leute allgemein weniger unternehmen. Also ich habe das Gefühl, dass die Eventbranche zumindest vom Zulauf her, dass das nicht das Problem ist, sondern eher das rentabel gestalten an der Stelle. Und ja klar, in manchen, also ich, diese Preisspirale finde ich vor allem sehr extrem bei den Mainstream-Künstlern. Klar, erlebst auch eine Preisspirale bei mittleren Künstlern. Auch da sind Konzerte teurer geworden. Also ich gehe inzwischen heutzutage, auch wenn mein Musikgeschmack sich nicht groß vermainstreamt hat, würde ich jetzt mal behaupten, in den letzten paar Jahren, bis auf ein paar Ausnahmen. Die meisten Konzerte, auf die ich gehe, die kosten inzwischen pauschal 35 Euro plus Minimum, obwohl das immer noch teilweise die gleichen kleinen Locations sind. Also das hat auf jeden Fall auch angezogen, das ist gar keine Frage. Aber ich erlebe die Hallen immer noch größtenteils als relativ voll. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Leute nicht mehr zu Konzerten gehen, aber vielleicht täuscht da auch mein Eindruck.
Ich kann es nicht sagen, ich wollte das nur mit reinbringen, weil ich das jetzt öfter gelesen habe und habe gedacht, vielleicht könnte das auch ein Aspekt sein, der irgendwie auch da einwirkt. Ich meine natürlich, wenn du die USA anguckst und siehst, wie krass auch da die Inflation reingekickt hat und wie teuer die Lebenshaltungskosten da mittlerweile geworden sind, gerade für Lebensmittel, habe ich gedacht, dass es auch da vielleicht so sein könnte, dass man genau überlegen muss, wo geht man hin, wo geht man nicht hin. Die Leute dann halt für das spezielle Event mehr Geld sparen und dann halt nicht beispielsweise zu einer Weekly gehen. Aber allein als Gedankenprozess ist es ja mal okay, dass wir es angestoßen haben. Final beantworten werden wir es nicht können. Aber ist auf jeden Fall...
Was ich noch ganz kurz ergänzen will, also meine Beobachtung war jetzt vielleicht auch gerade ein bisschen deplatziert in dem Sinne, dass ich es gerade gesagt, ich habe mein Gedanke war gerade eigentlich vielleicht zu simpel, weil mein Gedanke war, wie gehe ich zu so einem Konzert, wenn ich in der Stadt wohne oder es gut erreichbar ist. Ja? Also wir haben jetzt ja gerade schon drüber gesprochen, Erreichbarkeit ist ja auch beispielsweise in Australien ein Riesending, wenn jemand irgendwie aus, keine Ahnung, Perth nach Adelaide möchte oder nach Brisbane. Da sind teilweise Distanzen zwischen von über 2000 Kilometern. Die Leute müssen fliegen und müssen auch übernachten und dergleichen und können nicht mehr am gleichen Tag zurück. Und dann ist das, was du gesagt hast, natürlich ein total valides Argument, wenn wir dann irgendwann sagen, okay, es geht nicht mehr um das Ticket von, also es ist vielleicht für den Großteil Leute verhältnismäßig egal, ob sie für so eine Wrestling-Show jetzt vielleicht 60, 90 oder sogar $150 ausgeben. Das ist irgendwie, läuft alles schon noch für die meisten unter, das spare ich mir mal vom Munde ab und das passt dann irgendwie. Wir reden natürlich von einer anderen Stellgröße, wenn da noch Flüge und Hotels draufkommen und die auch alle irgendwie 30%, 40%, 50% teurer geworden sind, dann kommen wir vermutlich in eine Sparte von Unmachbarkeit an irgendeiner Stelle auch. Das ist insofern auch ein valider Punkt. Ich habe gerade vielleicht sogar ein bisschen zu simpel gedacht, aber ja.
Ja. Ist ja auch vollkommen okay, wie immer. Unsere Sendungen sind ja jetzt nicht komplett durchdacht, geskriptet, sondern da ist halt ein Gedankenkonstrukt, was dahinter steckt und dann muss man sich auch nochmal Gedanken machen, ne? Und dann, ich versuche auch gerade irgendwie Gründe zu finden und gerade natürlich aber auch das Hin- und Herkommen ist natürlich ein relevanter Punkt. Es zeigt sich auf jeden Fall, dass AEW damit zu kämpfen hat. Sie haben immerhin Lösungen gefunden. Ich hoffe, dass die auch weiterhin kreativ angegangen werden. Ich finde es jetzt mal, um da den Kreis wieder zu finden, zumindest interessant und cool, dass sie sich möglichst coole Locations aussuchen, weil da haben sie wirklich von den Bildern, die ich mir bislang angeguckt habe, einige interessante Venues ausgesucht. Die müssen sie natürlich mit einem ordentlichen Programm bespielen, um die Fans, die halt da sind, auf jeden Fall bei Laune zu halten. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Es ist aber natürlich auf jeden Fall, um da, sag ich mal, einen Strich drunter zu machen, schon eine Verschlankerung nach einer Boom-Periode, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also das merkt man schon. AEW ist irgendwie zumindest jetzt ein bisschen in einer anderen Realität angekommen. Und das ist ja auch ganz interessant, dass das ja nicht nur durch die Verkaufszahlen so ist oder durch die Verschlankung, sondern tatsächlich dann auch sich im Programm wiederfindet. Und gerade dieser ja Kampf, den wir dann sehen, zu einer Renaissance der von AEW führen soll. Mal gucken, ob das klappt mit der Story zu den Death Riders. Jetzt befreut sich immer noch über den Namen mit Sicherheit.
Ganz, ganz toll.
Aber es gibt nicht nur Stress bezüglich dieser Thematik bei AEW, sondern auch extern und zwar zuletzt mit Game Changer Wrestling, lieber Jesper. Eine Liga, die sehr oft, sehr, sehr regelmäßig, darf man gar nicht vernachlässigen, veranstaltet mittlerweile fast on a weekly basis, manchmal sogar auch zweimal wöchentlich, manchmal auch mit Subligen, die auch irgendwie zu Game Changer Wrestling da noch gehören. Also das ist einer der größten Player im Business in den USA. Ich würde mal sagen, locker die Nummer 4. Gehört auf jeden Fall zu den Größeren und auch zu denjenigen, wo man auf jeden Fall sagen kann, da steckt ein regelmäßigen Payday dahinter. Aber da gibt's jetzt Stress, weil zum einen ist Ricky Starks dort aufgetreten. Da hat man wahrscheinlich noch die Füße stillgehalten. Aber wo es dann wirklich eskaliert ist, war bei einer Aussage, die Effie getätigt hat. Effie ist tatsächlich Tag-Team-Wrestler, meistens auch als Singles-Wrestler unterwegs. Man kennt ihn unter anderem von dem Tag-Team Bussi mit Ellie Catch zusammen. Und er hat sich in einem Podcast ein wenig, sage ich mal, negativ geäußert bezüglich Tony Khan und auch Tony Khans Vater. Und das hat Tony Khan nicht gefallen. Und dann hat er gesagt, okay, also despektierliche Aussagen muss ich mir jetzt hier nicht mehr gefallen lassen und ziehe Ricky Starks von den Game Changer Wrestling Shows, bei denen er ja schon gebucht war oder auch schon Werbung mit ihm gemacht wurde, ziehe ich ab. Merkwürdige Situation, das hat dann natürlich auf Social Media für allerlei Hass auf jeglichen Seiten gesorgt, wie man das natürlich kennt. Hat auch die ein oder andere kryptische Aussage von Brad Lauderdale mit sich gezogen, der ja sonst in Sachen WWE ja immer sehr, sehr positiv ist, ist ja auch großer Fan des WWE-ID-Programms, wird ja regelmäßig bei den Game Changer Wrestling Shows besprochen, aber man darf natürlich nicht verkennen, dass Game Changer Wrestling sehr, sehr viel AEW-Talent immer wieder genutzt hat und das vielleicht jetzt erstmal zum Ende kommen könnte. Wie betrachtest du diese Situation?
Ganz kurz noch eine Anmerkung. Ich glaube, offiziell gepult wurde bisher nur Ricky Starks.
Richtig.
Richtig? Also es gibt noch, also die Berichte, dass angeblich das jetzt pauschal für sämtliches AEW-Talent gilt, mit ein paar Ausnahmen wie Mox, ist erstmal noch also News-Bereich und noch nichts offiziell Bestätigtes. Ich glaube, man hat AEW allgemein halt ein bisschen falsch auf dem Zettel. Ne? Man redet ja irgendwie oft von Partnerschaften und dergleichen, die mit irgendwelchen Promotions haben, weil irgendwie da Wrestler A und Wrestler B auch auftreten oder so. Und im Endeffekt ist es ja eigentlich so, dass AEW mit ein paar ganz, ganz wenigen anderen Promotions in irgendeiner Form sichtbar zusammenarbeitet. Das ist dann vor allem, finde ich, auf dem japanischen Markt halt irgendwie zu sehen. Und beim Rest ist es eher ein ganz normales Gestatten, dass AEW seinen Leuten erlaubt, ihrem Independent Contractor-Status gerecht zu werden und dort aufzutreten. So, das ist so mein Verständnis davon, weil ich habe jetzt bisher nicht irgendwie groß erlebt, dass AEW da mit irgendeiner großen Geste irgendwas hingeschickt hat oder dergleichen, sondern es ist eher ein passieren lassen und gestatten lassen. Man kann halt auch nochmal mit einführen lassen, dass ich glaube, Mox Mox ist schon mal mit dem Game Changer Pulli auch vor ein paar Jahren bei AEW aufgetreten. Bei einem Nick Gage wird es auch erwähnt, dass er irgendwie bei Game Changer vor allem aktiv ist und der Champion war und dergleichen. So alles schön und gut, aber das ist jetzt keine, ich würde das nicht als große Kooperation jetzt oder sowas beurteilen, ja? Sondern ich glaube, das ist relativ wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Die AEW hat da jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel von mit GCW zu kooperieren. So. Und dann hast du diese Aussagen von Effie in dem Podcast. So, und da muss ich halt erstmal generell sagen, also beschweren kann man sich da, glaube ich, nicht. Du bist die Junior-Promotion in einem Konstrukt mit der größeren Promotion, setzt dich in den Podcast, insinuierst, dass der Promotion-Verantwortliche von seinem eigenen Vater so sehr gehasst wird, dass es ihm erlaubt wird, da irgendwie Millionen von Euro zu verbrennen. Also da sind schon Geschäftsbeziehungen an weniger aufgekündigt worden. Insofern, ja, tough deal. Es ist dann einfach so. Wenn du keinerlei Partnerschaft hast, wo du auch denkst, okay, das ist mein Buddy, ich kann mir da was rausnehmen und dann sowas sagst, dann hat die Person vielleicht keinen Bock mehr, mit dir noch Geschäfte zu machen. So, und dann, das ist so der erste Schritt. Also das ist erstmal auf jeden Fall nicht unschuldig dran, viel dazu getan, das eskalieren zu lassen. Das ist ein völlig unnötiger Kommentar, finde ich tatsächlich auch. Einfach bescheuert. Egal, wie man dazu steht. Ich finde ja, man kann ja wunderbar darüber spekulieren, ob AEW ein beschissenes Geschäftsmodell ist, ob Tony Khan ein beschissener Geschäftsmann ist, ist auch alles fair. Aber so was zum eigenen Gain zu äußern und nichts anderes war es ja, weil man sagt es ja nicht aus dem Podcast aus Gründen, dass man jetzt irgendwie mal einfach mal offen drüber reden möchte, sondern halt auch um Stimmung zu machen und sich selber in irgendeiner Form ein besseres Licht zu stellen. So, dann ist das halt so. Dann hast du den Preis dafür jetzt gezahlt, ist so. Ganz kurz zum Hintergrund halt auch mit dem Hammerstein Ballroom können wir gleich nochmal ganz kurz kommen. Ich will es dann nochmal ganz kurz segmentieren in diese zwei Geschichten, die wir gerade schon einmal angesprochen haben. Einmal die Situation mit Ricky und einmal die Situation mit dem Rest des Talents. Also bei der Ricky Stark-Situation ist es jetzt teilweise so, dass ich AEW komplett verstehen kann, dass sie sagen, sie ziehen da den Stecker und haben keinen Bock mehr, dass da jetzt auftritt in dem Kontext, weil das ein Problem wird für die. Ricky Starks macht gerade die Medienrunde teilweise, war auch bei Chris Van Vliet jetzt, und hat da über seinen sehr diffusen AEW-Status geredet, der ja für alle einfach auch scheiße ist und insbesondere für ihn, da muss man ja nicht drüber reden. Das ist ja für ihn offenbar, wenn das alles so ist, wie das sich gerade ausstaffiert, einfach eine super beschissene Situation, ja, dass er in einem super relevanten Alter mit 34 in einer Promotion festhängt und eigentlich mal deutlich heißer war. Es gibt Interesse von außerhalb, aber er hängt da jetzt gerade fest. Das ist halt kacke, müssen wir nicht drüber reden.
Das tut mir bei ihm übrigens genauso leid, will ich nochmal ganz kurz, du sprichst ja an, auch ich finde das auch nervig und irgendwie, selbst bei den Lucha Bros finde ich es irgendwie schade, weißt du?
Das ist einfach ein völliger Quatsch. Niemand gewinnt da was von. Nein. Klar, du darfst ein Stück weit nicht jedem Tür und Tor öffnen, wenn mal irgendwie die WWE ankratzt. Aber wenn das Leute sind, die irgendwie noch 3, 4, 5 Monate oder 6 Monate Vertrag haben, es ist was anderes, wenn jemand einen 5-Jahres-Vertrag bei dir unterschrieben hat und genau, der sagt nach 6 Monaten, ach du übrigens, der Hand hat jetzt angerufen, ich könnte jetzt doch wieder rüber. Und dann sagst du, jo, okay, klar, dann lösen wir den mal für den Vertrag auf. Das ist scheiße. Das darfst du nicht machen. Aber wenn es halt darum geht, dass jemand irgendwie, der Vertrag läuft aus und du schlägst dann irgendwie Verletzungszeit und so ein Bullshit drauf, das ist halt einfach echt nur noch, das hilft einfach keinem weiter. Es ist der Einzige, der darunter leidet, ist, dass dein Worker geht potenziell der dickste Paycheck seines Lebens verloren. Die andere Promotion kann dir nicht einsetzen und du bezahlst jemanden, den du nicht mehr bezahlen willst. Es ist lose, lose, lose für alle Beteiligten. So, im Fall von Ricky Starks, ich finde auch, ja, man kann jetzt drüber streiten, ob der diese Medienrunde drehen muss. Ich finde das aber verhältnismäßig noch völlig in Ordnung und fair, wie er sich geäußert hat. Er hat halt immer nur Fakten gesprochen. Er sitzt zu Hause, er wird nicht eingesetzt. Er sagt, er weiß nicht warum. Das weiß ich nicht, ob das stimmt, dass er es nicht weiß. Aber ansonsten war da jetzt nichts Verwerfliches dran. Den Auftritt bei GCW, den er da hatte, auch den fand ich von dem, was er gesagt hat, da vor Ort am Mikrofon, ey, alles fein. Ich habe keinen Bock, hier zu Hause zu sitzen in meinen besten Jahren, darum bin ich hier und jetzt, wo gibt's, was ist der bessere Ort, als das hier zu machen? Alles fein. Insofern, aber wie gesagt, wenn halt solche Aussagen da drin sind und du hast so eine Personalie, also solche Aussagen wie von Effie, und du hast so eine Personalie, dann wird das ein PR-Desaster, weil das geht nicht mehr weg. Und insofern kann ich verstehen, dass sie sagen, ey, Ricky, tut mir leid, aber da jetzt halt nicht. Wenn die sich so äußern, dann können wir mit dir als sensiblem Talent, dem wir schon auch gestatten, dass du dich so äußerst bei einer anderen Promotion, das ist dann eine blöde Kombi für uns. Und das verstehe ich, ehrlich gesagt. wo es dann eine rote Linie überschreitet zu dem, was wir gerade besprochen haben, das ist viele trifft, die nichts dafür können, ist, wenn du halt sagst, pauschal, ihr dürft da alle nicht mehr auftreten. Das ist dann so ein Ding, wo ich dann sage, okay, das ist dann schon wieder kein Independent Contractor-Status mehr so richtig, weil so schlimm und katastrophal finde ich es dann auch nicht, was Effi und Co. von sich gegeben haben. Ist dann nicht schön, aber da kannst du dann in meinen Augen wirklich drüber stehen. So, das ist dann einfach, da kannst du die Eiche sein und dich nicht dran stören, wenn sich jemand an dir reibt und sagt, ey, tritt drauf, mir egal, ist mir wurscht.
Und da würde ich ganz gerne auch die Unterschiedlichkeit aufmachen, denn bezüglich der einen Person, dass du jetzt ehrlich gesagt ein Signal sendest, so nach dem Motto, ich lass nicht jeden Scheiß mit mir machen, ne? Hört doch auf damit, was soll das? So, also auch ein bisschen so, ey, muss das jetzt sein, so, dass ich den jetzt dann pulle, aber nicht ein generelles Urteil darüber fälle, weil das geht auch zweiseitig. Natürlich ist es trotzdem so, dass das eine Aufwertung ist, auch für Game Changer Wrestling, dass da sehr viel AEW-Talent auftritt, was eine größere Audience auch potenziell bespielt. Viele Wrestler kennen die Leute, gehen vielleicht auch wegen denen zu Shows. Wie gesagt, Game Changer Wrestling veranstaltet gerade ultimativ viele Shows. Die haben im letzten Jahr 83 Shows veranstaltet und die sind gerade bei 74 Shows. Das müsst ihr mal überlegen. Also das ist richtig viel. Das ist mehr als jede Woche eine. Das heißt, du musst in den unterschiedlichsten Locations die Leute auch in die Sitze hauen. So. Und es ist auch so, wenn wir ehrlich sind, ich gucke mir relativ viel Game Changer Wrestling an, da sind immens viele Sitze nicht besetzt. Das heißt, wenn die Möglichkeit besteht, AEW-Talent auch, du kriegst ja in der Regel nicht das Top-Tier-Talent, sondern das sind in der Regel irgendwelche Mid-Kader, Under-Kader, viele junge Leute. Und für die ist es ja ein Vice-Versa-Geschäft, weil auf der einen Seite kann AEW nur gut daran tun, wenn sie gerade jüngere Leute wie Nick Wayne, wie viele andere, genau dort weiter antreten lässt, weil die da mehr Ringzeit bekommen. Wenn die nur bei AEW antreten oder mal bei Ring of Honor, dann tut es dem Produkt auch nicht gut und der Entwicklung der Wrestler auch nicht gut. Also ist ja auf der einen Seite ist es ein beidseitig gutes Geschäft und auf der anderen Seite ist es total cool, die auch in einem anderen Environment zu nehmen, zu sehen, vielleicht nimmst du ein bisschen was mit und Game Changer Wrestling hilft es. Weil bei der Ricky Starks-Sache sage ich, okay, jetzt hast du mal gezeigt, dass du nicht alles mit dir machen lässt und das ist übrigens auch genau der Punkt, wo Khan immer wieder für kritisiert wurde. Ne? Erinnern wir uns an die Aussagen von CM Punk, der gesagt hat, ja, Khan ist ein netter Typ, aber der hat keinen Geschäftssinn und der ist viel zu weich, der ist viel zu gut, der muss mal durchhauen. Und jetzt haut er durch und dann regen sich auch alle auf. Aber es kommt immer darauf an, ob ich zu krass durchhaue und nicht. Und für mich ist es in Ordnung, wenn das jetzt mit Ricky Starks so ist, vielleicht auch nur für 2-3 Shows, und dann aber sagst, okay, alle anderen, whatever, weitermachen. Wenn du dann jetzt sagst, oh, ihr dürft gar nicht mehr da antreten, dann ist für mich wirklich genau der Punkt erreicht, wo ich sage, Alter, das ist jetzt unsouverän.
Würde ich exakt genauso unterschreiben. Sehe ich hundertprozentig genauso. Und der andere Punkt, auf den wir dann noch kurz zu sprechen kommen müssen, ist diese Hammerstein Ballroom-Geschichte als solche. Finde ich nämlich auch nochmal spannend, weil das war ja einer der super starken Kritikpunkte, die auch von Effi da genannt worden ist. Im Grunde, dass die ja innerhalb von, na, wie viel sind das, 4 Wochen, 5 Wochen, beide jetzt im Hammerstein Ballroom veranstalten. Also sowohl AEW als auch Game Changer Wrestling. So. Und das finde ich einen super interessanten Punkt, weil auch da kann ich beide Seiten ein Stück weit verstehen. Für AEW ist es, wir haben ja gerade drüber gesprochen, ein super krass relevanter Business-Abschnitt, gerade in dem sie sind, wo sie volle Hallen brauchen und Hallen, die geil aussehen und Hallen, die vollen aussehen und die schön im TV aussehen und keine halbleeren Dinger mehr. Hammerstein Ballroom ist eine Veranstaltungshalle mit einer großen Wrestling-Historie. Völlig logisch, dass man sich die nimmt. Für GCW natürlich ultra scheiße, wenn man da selber gerade veranstaltet, auch wenn die Tickets schon davor in Verkauf gegangen sind und nicht gut gelaufen sind, das ist die andere Seite der Medaille, ja, also da ist schon nicht viel passiert, lange bevor AEW gesagt hat, dass sie da eine Show machen, also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagen kann, die kommen jetzt alle nicht zu GCW, weil AEW jetzt die Show announced hat, es wird, könnte Auswirkungen haben, im Nachhinein, das würde ich auf jeden Fall, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste und ich hätte vielleicht gesagt, ich gucke mal bei GCW, ob ich da vielleicht hingehe und dann kommt irgendwie einen Monat später AEW, ja, dann würde ich jetzt auch lieber, glaube ich, vermutlich eher zu AEW gehen, also den Frust kann ich voll verstehen. Gleichermaßen kann ich es auch total den Frust doppelt verstehen, weil jetzt ja schon, glaube ich, ich habe mal versucht rauszufinden, wann die letzte Hammerstein Ballroom Wrestling Show überhaupt war. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist das wirklich die letzte GCW-Show da gewesen, 2022. Mhm. Und dann gibt's zweimal Wrestling in Folge innerhalb von einem Monat da. Das ist natürlich kacke. Ist blöd. Ist total blöd. Also egal, ich meine, es gab davor 2018, 2019 hat Ring of Honor die Halle monatlich bespielt teilweise. Aber trotzdem, es ist natürlich kacke für GCW, die vielleicht das Ding auch wieder reaktivieren wollten und den Schwung damit mitnehmen wollten. Gleichermaßen, du hast keinen Exklusivvertrag mit der Halle, es ist eine Halle, die jeder buchen kann. Die Halle hat das angenommen. Ist dann halt so. Kannst du auch nichts draus machen. Und wenn du dich halt selber drauf berufst die ganze Zeit mit, es gab keine richtige Partnerschaft mit AEW, sondern wir haben einfach immer nur das Talent gesigned, ja, dann ist das so. Dann müssen die aber auch keine Rücksicht auf dich nehmen. Das ist dann, also, sorry, ist es vielleicht nicht cool? Ich würde mir vielleicht auch wünschen, dass man da gegenseitig ein bisschen mehr aufeinander Acht gibt, so peinlich ich jetzt auch die ganzen Kommentare von GCW fand. Aber man hat halt leider kein Anrecht drauf. So. Und das ist halt einfach dann ist es halt einfach peinlich und wirkt halt wirklich eingeschnappt, dann halt irgendwie diese Kommentare daraus zu drücken und dann das irgendwie so zu framen mit, ja, die können sich das natürlich erlauben, weil die müssen ja keinen Gewinn machen und wir machen jetzt nur deswegen keinen Gewinn, tatsächlich auch, weil AEW jetzt da ist. Ist schwierig. Also, wie gesagt, ich kann beide Seiten ein Stück weit verstehen, aber, oder kann auch GCW sich verstehen, das ist natürlich total frustig in der Situation, aber das nur darauf zu schieben, ist halt auch billig.
Ja, und ich will noch da eine ganz wichtige Situation mit reingeben. Denn das mit dem Hammerstein Ballroom ist auch so vielleicht eine Sache, die weniger mit AEW und GCW zu tun hat, als auch, oder beziehungsweise, sondern vielmehr vielleicht mit NXT zu tun hat. Ne? Denn NXT wollte auch beim Hammerstein Ballroom veranstalten und die konnten aber nicht, ja, weil das Datum, was sie angegeben haben, zu nah an dem AEW-Datum dran war. Also das heißt, ging schon im November oder schon früher rund, weil NXT hat doch jetzt so eine kleine, wie sie es immer machen, die WWE, so eine kleine ECW-Memorial-Sache jetzt am Start gehabt und die sind dann nach Philadelphia gegangen, die waren dann in der 2300-Arena, also die ECW-Arena von früher, und dann haben sie gedacht, okay, dann machen sie jetzt ein Hammerstein Ballroom. Und aufgrund dessen, so das, was ich gelesen habe, hat dann AEW gesagt, na, dann buchen wir lieber schon mal den Hammerstein Ballroom. Und das war natürlich zeitlich in der Nähe zu Game Changer Wrestling. Und das verstehe ich auch, dass das uncool ist, so ganz klar. Aber trotzdem, vielleicht sollte man das nicht vernachlässigen. Denn gerade der Kampf der WWE mit ihrem Juniorenprodukt NXT ist ja tatsächlich einer, der mit AEW relativ klar ausgefochten wird. Und da sollte man diesem Gesamtkonstrukt das Ganze nicht vernachlässigen. Und einen anderen Punkt, fernab des Hammersteins. Ist es okay, wenn ich gerade noch mal weitergehe?
Ja, bitte, unbedingt. Ja.
Ist auch noch ein Punkt, den ich ganz gern so ein bisschen in die Bewertung mit reinnehmen wollen würde. Denn es ist schon so, dass beispielsweise, klar, John Moxley lässt sich nichts sagen, wenn er zu Game Changer Wrestling geht. Ne, da geht er halt hin, da hat er Bock, der hat jetzt Marina Shafir auch bei Bloodsport begleitet, der ist selber oft genug bei Bloodsport, der hat zwischenzeitlich den Game Changer Wrestling World Title gehalten, der macht das, worauf er Bock hat. So, und als Top-Tier-Talent. Und da hat AEW auch nie was gesagt. Zumindest nie was dagegen gesagt, was Negatives gesagt. Was mir aber immer wieder auffällt, ist, dass von offizieller Seite am Mikrofon nie darüber gesprochen wird, wer gerade von AEW in irgendeiner Fehde ist, wer gerade einen Titel dort hält, das wird nie erwähnt. Ja. Das finde ich schon sehr spannend, weil es wird alle naslang erwähnt, dass irgendein NXT-Hyopai, der jetzt bei in der ersten Runde irgendwie, keine Ahnung, bei Bloodsport auf der Anfangskart ist, sonst irgendwas gerissen hat bei NXT, da wird minutenlang, minutios darüber geredet, es wird über das WWE-ID-Programm geredet und dann denken sie, oh, wer wird es demnächst? Also es ist schon eindeutig zu sehen, welche Richtung da irgendwie forciert wird, und all das hat AEW nie gestört und haben sie nie gesagt, machen wir jetzt nicht, weil auch die Zweiseitigkeit, weil es natürlich auch gut ist für Leute wie Nick Wayne, auf jeden Fall dort Erfahrung zu sammeln, vielleicht sogar mal eine Europa-Tour mitzumachen, dies, das, Ananas. Also ist alles total gut, aber das sollte man im Gesamtkonstrukt vielleicht nicht außer Acht lassen, insbesondere, dass der lange Arm der WWE halt richtig auch krass zu Game Changer Wrestling reicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich da einige mittlerweile auf einer sicheren Bank fühlen und dann auch jemand wie Effie da mittlerweile mal so ein paar Worte raushauen kann. Wie gesagt, trotzdem würde ich mir am Ende wünschen, dass ein Tony Khan halt sagt, Leute, ich rufe jetzt bei Brad Lauderdale an und wir klären das. Ich lasse Ricky Starks für zwei Sachen draußen. Beim dritten kann er wieder dabei sein, wenn es nicht im Hammerstein Ballroom ist. Und dann machen wir einen Deckel drauf. Das wäre tatsächlich für mich die seriöseste und beste Lösung. Und ich ärgere mich zu Tode, dass sie es nicht hinbekommen, genau das zu tun.
Ja, das ist wirklich ein bisschen bizarr, da hast du schon recht. Ja, total. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber ist ja auch, alles, was du gesagt hast, ist total richtig. Also ist auch super auffällig. Ja.
Es ist leider auffällig, weil ich, wie gesagt, ich verfolge Game Changer Wrestling mit in einem Interesse, weil ich sehen will, welches neue Talent ist da gerade. Was zur Hölle kann man an Black Christian finden? Weil Brad Lauderdale hat ja einen absoluten Narren an diesem Wrestler gefressen, dass er nämlich nichts abgewinnen kann. Aber ich versuch's. Ich versuch's jedes Mal. Und ja, ich versuche immer wieder positive Dinge zu sehen, weil du siehst auch Talent, die du sonst nicht so siehst. Und du siehst auch Möglichkeiten. Alec Price beispielsweise, ein Wrestler, den ich mittlerweile sogar vielleicht ganz gerne in einem Karat sehen würde. Er hat sich gut entwickelt. Da sind echt einige gute Leute dabei. Abgesehen davon, dass die Matches oftmals halt nicht die Qualität haben, wie ich es mir manchmal erhoffe. Aber ich guck's mir an. Aber dann merke ich immer wieder, warum wird das nicht erwähnt? Der, weißt du, wer derjenige ist, der es immer wieder erwähnt, wenn die zu seinen Events gehen? Josh Barnett. Josh Barnett ist dann immer am Mikrofon derjenige, der das mit einbindet, der EW mit einbindet, zuletzt mit MVP. Der dann MVP wurde gefeiert von den Fans, von ihm und so weiter und so fort. Auf einer ganz respektvollen Art. Und da denke ich mir, eigentlich müsste es sowas öfter geben.
Ja. Das stimmt.
Also hoffen wir mal, dass einer von denjenigen vielleicht mal den Hörer in die Hand nimmt. Aber es ist natürlich eine Gemengelage, die für beide, glaube ich, nicht glücklich ist, weil im Vergleich zur WWE, wo sich die Karten, das muss man einfach gerade sagen, relativ oder sehr gut verkaufen, selbst für die NXT-Sachen ja ganz gut, ist es tatsächlich so, dass weder Game Changer Wrestling noch AEW gerade unfassbar einen Zustrom haben. Das merkt man, also wenn ich mir die Game Changer Wrestling Events angucke, dann denke ich, oh, okay, immerhin sucht ihr manchmal euch spannende Venues aus, aber wenn das nicht der Fall ist, letztens haben sie in irgendeiner Garage veranstaltet, habe ich gedacht, alter Falter, das sieht gar nicht gut aus. Und dann ist es bitter, aber wie gesagt, sie veranstalten halt auch wegen Triller TV, die halt ja diesen Vertrag mit ihnen haben, wo sie halt Game Changer Wrestling halt abliefern muss. Und dann kommen halt pro Woche mindestens 1 bis 2 Shows zustande und die sind halt nicht alle gut ausverkauft oder gut verkauft im Endeffekt. Aber wollen wir noch mal ganz kurz einen Switch machen zu einer Liga, die durchaus sich letztens gut ausverkauft hat, die WXW. Es ist ja tatsächlich so, dass wir jetzt zur Winterzeit, Weihnachtszeit quasi schon gedanklich einbiegen in das, was in den nächsten Wochen kommt. Anniversary ist eines und das zweite ist natürlich Karat. Lieber Jasper, du hast dir mit uns allen zumindest virtuell beziehungsweise am Fernsehen die Show angeguckt. WXW in Hamburg hat sich gut angucken lassen, oder?
Ja, ich fand die sehr rund tatsächlich. Also die Card hat mich eigentlich im Vorfeld nicht so wahnsinnig weggehauen, aber als dann zum Wegschauen und bestimmt dann auch dementsprechend natürlich auch live, war das schon sehr gut anzugucken an der Stelle. Also ich fand die auch sehr rund.
Interessant, wie viele Leute so doch den Weg dahin gefunden haben und offenbar doch getan waren von der Card, weil wir haben ja drüber gesprochen, wir haben auch gesagt, ah ja gut, wenn wir jetzt dort wohnen würden, würden wir das machen, aber so haben wir gesagt, okay, gucken wir lieber im Februar mal nach Hamburg und fahren da mal wieder hin und schauen uns da die Card an und gehen dann auch zum Event. Aber das Ding war ausverkauft und es gab ja einige kleinere Überraschungen, unter anderem war Marcel Bartel beziehungsweise Ludwig Kaiser vor Ort. Jesper, kannst du mir sagen, was Ludwig Kaiser da jetzt genau sollte? Oder war da irgendwelche Implikation, dass wir den noch mal sehen? Oder ist das jetzt am Ende von dem WWE-Talent nur Promo für die nächste Hausshow, die es irgendwo in Deutschland gibt?
Ich habe das eindeutig als einmaligen Auftritt erlebt. Da war ja also kurz den Champ vertrieben und dann nichts mehr. Cool. Da war ja keine einzige Silbe dabei, die irgendwie auf eine Wiederkehr hat deuten lassen. Fand ich jetzt zumindest.
Habe ich auch das Gefühl gehabt, sieht mir danach aus. Und dann stelle ich mir schon die Frage, ja, klar, für die Live-Fans ist es cool. Und offenbar waren alle total begeistert. Mich nervt das dann tatsächlich, ehrlich gesagt. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, dem das nicht gefällt.
Nö, ich finde das auch, also mir gibt das auch nichts. Aber das ist, wie gesagt, die Leuten in der Halle hat es ja gefallen. Aber ja, mir gibt es auch nichts.
Ja, weil mich ärgert das, ehrlich gesagt. Der ist Champion von der Company und der wird dann vertrieben. Okay, alles klar. Wobei ich dann natürlich auch immer sofort die Angst habe, dass einer von der WXW bald schon wieder mit so einem WWE-ID-Vertrag da um die Ecke kommt und wir dann wieder einen Abfall von Talent haben, was dramatisch wäre, weil es ist ja gerade in einem Aufbau befindlich. Und wenn wir über Aufbau nachdenken, dann müssen wir aber auch sagen, ich habe auch keine Ahnung, was uns Richtung Karat so im Grunde erwartet. Ne? Also da sind ein paar Namen, sind ja schon announced. Also klar ist absolute Legende mit Dragon Kid. Also 7. bis 9. März ist ja das Karat. Da ist Dragon Kid auf jeden Fall am Start. One Cult Man, das ist auch wieder da, wenn wir über Game Changer Wrestling sprechen. Der Psycho-Clown ist da. Jemand, den ich noch nie live gesehen habe. Freue ich mich. Mexikanische Legende. Ahura hat natürlich, bitte was?
Ja, ich habe nur zustimmt gesummt.
Genau, ja. Ahura ist nominiert und hoffentlich schafft das auch, hat sich ja ein wenig verletzt und ich hoffe, dass der die Nase gebrochen, mehr oder weniger. Hm. Und warum auch immer, Joseph Fenech Jr. ist auch dabei. Das momentane Roster für Karat, was hältst du davon?
Ja, eigentlich finde ich es bisher sehr cool. Ahura macht Sinn. Die Fly-Ins finde ich auch alle frisch und in Ordnung. Wir hatten ja schon die letzten Jahre darüber gesprochen, dass es einen, wenn man Indie-Talent bekommen kann, großes, dann ist es selbst bei den hochwertigen Leuten eher ein bisschen angenischt, sage ich mal. Ne? Es sind nicht die riesigen Leute, die noch im Indie-Markt sind. Es sind so ein bisschen die, die man vielleicht nicht im ersten Moment auf dem Zettel hat, aber von denen finde ich alle geil, die sie jetzt geholt haben. Dragon finde ich super, Psycho-Knopf finde ich auch witzig. Das ist schon alles, finde ich wahnsinnig cool, dass man auch so einen bunten Anstrich da wiederholt. Da wiederhole ich mich jetzt aber auch von dem, was ich die letzten Jahre schon immer gesagt habe mit den Leuten, die man da geholt hat. Weil das geht genau in die gleiche Richtung. Ich glaube, es ist auch für alle klar, warum das so ist. Fenech hätte ich jetzt, bin ich so ein bisschen, verstehe ich nicht ganz.
Ratlos.
Lässt mich auch ratlos zurück. Und dann gibt's halt jede Menge Fragezeichen, weil ich finde, der Rest ist so allgemein ganz viele Leute, wo man nicht genau weiß, wo es gerade hingeht. Du hast halt irgendwie einen Tischer, der jetzt, ich will nicht sagen, dass der Tag Team Run jetzt vorbei ist, zwangsläufig von ihm und Mudo, aber es wirkt so, als wäre dieses Kapitel auf jeden Fall durch. Er steht alleine bisher auf der Card für die Anniversary Show, glaube ich auch. Ne? Mudo ist, glaube ich, bisher nicht announced. Insofern ist er da auch erstmal wieder alleine. Ist die Frage, geht's da nochmal Richtung Karat? Du hast einen Levian und einen Dreisker, wo du drüber reden kannst, wo da als nächstes die Reise hingeht. Mhm. Also bei dem Homegrown-Talent drängt sich jetzt gerade niemand so richtig auf und du hast halt Leute, die gerade völlig raus sind, wie Maggot oder sowas beispielsweise auch, wo man auch mal drüber nachdenken könnte, ob das vielleicht wieder ein Weg ist, sich da reinzuwieseln oder dergleichen. Aber gerade ist es so ein bisschen. Also ich kann mir gerade noch nicht so wirklich einen Reim drauf machen, muss ich sagen. Aber auch nicht gar nicht, also es sind genug Leute, die fertig sind. Du kannst den Levanel ultra easy da reinstellen. Ja. Ich glaube, da wird sich jetzt auch bei Anniversary mal so die Weichen stellen, wen er denn da ins Visier nimmt oder ob das der Weg ist oder ob das da Richtung weiter Shotgun auch noch gehen wird. Das wird man halt mal sehen müssen. Aber ansonsten, ja, die Tag Team Champions sind durch. Die Vecchio kann gegen jeden, sag ich mal. Also wirklich im besten Sinne jetzt, ne? Das ist ja einfach ein Titel mit einer großen Durchlässigkeit. Und der World Champ, ja, mal gucken. Also viel offen, würde ich sagen.
Es ist sau viel offen. Ich glaube auch nicht, dass du jetzt die Tiani-Sache mit Lawrence Roman nochmal weiter treibst. Ich glaube, da ist Anniversary wirklich der Haltpunkt. Und dann gehe ich mal davon aus, dass bei Anniversary vielleicht ein Ilya Bloom zurückkehrt und der dann vielleicht sogar Richtung World Title schon schielt, wenn es um Karat geht, könnte man meinen, ist aber natürlich ein sehr, wie soll ich sagen, schneller Aufbau. Ansonsten, wenn man nicht diesen Weg forciert mit World Title, Peter Tihani und Ilya Bloom, dann würde ich auf jeden Fall sagen, einer, der für mich gesetzt ist, auf jeden Fall beim Karat im Turnier stattfinden sollte, wäre Ilya Bloom. Dem habe ich ja mittlerweile wirklich Narren gefressen, hat bei mir eine Weile gedauert, aber mittlerweile bin ich kompletter Fan, finde auch, ist ein cooler Typ irgendwie. Sieht einer der natürlichsten Charaktere auch bei der WXW aus, ist so ein Grundcharisma vorhanden, irgendwie auch eine Nähe und ist auch so ein bisschen, ich will sie jetzt nicht zu hochtrabend formulieren, aber so ein bisschen das neue Wrestling so. Also es ist so ein bisschen, die neue WXW könnte er sein mit so einem, vielleicht wirklich einem Counterpart wie Levaniel, der dann so wuselig, manchmal negativ ist, aber so als längerfristigen Counterpart kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und wenn du dann jemanden hast, der schon im Turnier ist mit Ahura, dann hast du da ein ganz spannendes Dreigestirn von Leuten, die alles unterschiedliche Charaktere sind, die du verbinden kannst, aber die brauchen natürlich dieses Gegeneinander jetzt eine ganze Weile, um dann diese Legacy dir auch zu definieren. Aber wenn du das schaffst, die drei weit oben zu etablieren, beide vielleicht auch alle drei sogar ins Karat steckst, dann könnte das schon mal ein sicherer Faktor sein. Bin auf jeden Fall nochmal gespannt, wer von den Fly-Ins irgendwie nochmal antritt. Da kann ich mir vorstellen, dass viele Regular Fly-Ins irgendwie noch Platz finden werden, weil da merkt man ja schon, dass die WXW auf einige regelmäßiger setzt. Wer weiß, wie es mit Ryan Clancy weitergeht, der irgendwie für mich echt einen coolen Typen ausmacht, ein cooler Dude. Vielleicht gibt's ja da nochmal eine Überraschung. Aber ansonsten ist es halt so, ich kann mir auch bei vielen gerade gar nichts vorstellen. Und du hast es eben angesprochen, Maggot ist tatsächlich aus allem gefühlt gerade raus. Der hat jetzt die Story gehabt mit Vorwerk. Danach ist Ciao Kakao, Baby Allison gefühlt alleine unterwegs. Ist ja auch so.
Ja.
Ist ja alleine unterwegs. Und irgendwie weiß ich jetzt auch gar nicht, was mache ich jetzt mit Maggot? Also entweder Maggot als als der Dark Maggot rauskommen? Muss man sich gimmickmäßig was verändern?
Also irgendwas muss ich auf jeden Fall tun. Also ich finde, er muss, also wenn es in dieser Konstellation, in dieser Storyline weitergeben wird, dann muss gimmickmäßig sich irgendwas tun. Ansonsten muss er sich ganz dringend was ganz Neues suchen, finde ich. Also in dieser, die Storyline muss dann langsam mal raus. Ich weiß, bei Allison weiß ich auch noch nicht genau, wo es hingehen soll. Das kann ich auch noch nicht so richtig lesen. Das ist, war jetzt auch nach der, auch eher ein bisschen wild, fand ich.
Ja, sie ist halt da, ne? Ich meine, sie war jetzt bei der Pre-Show am Start in Hamburg, auch dort gewonnen mit den High-Performern in einem Six-Man-Tag-Match. Also insofern regelmäßig dann wirklich im Einsatz. Wird ja jetzt da auch anders positioniert, aber da stelle ich mir auch die Frage, ist das vielleicht der Weg, dass es da um den Shotgun-Titel perspektivisch geht gegen Anita Vaughn, die sich als Championess super gut macht und eine coole Performance auch abliefert? Das könnte eventuell ein Weg sein. Aber ja, es sind viele Fragezeichen, unter anderem ja, mit Robert Dreisgau, der hat jetzt verloren. Der hat jetzt den Number-One-Contender nicht gewonnen. Also dementsprechend, wo geht's dahin? Wird er sich mit als Avalanche, als er sich ja jetzt neu erfunden hat, jetzt auch im Turnier herumwalzen? Ist das jetzt das Ziel? Nur was ist eigentlich mit Bobby Ganz, der einen Hamburg-Spot bekommen hat, was cool war, um den World-Title, 16 Minuten, nices Match. Bobby Ganz kannst du, wie wir es ja alle wissen, immer reinwerfen. Aber ich weiß nicht, wann erschöpft sich das Reinwerf-Bobby Ganz? Wann braucht der Bobby mal wieder eine Story?
Ja, also das geht, in Hamburg geht das halt immer gut. Auch mit Bobby insbesondere, aber ansonsten, ja, auch das wird eher gerade, finde ich, da erntet man so ein bisschen die Früchte der vergangenen Jahre die ganze Zeit mit ihm, dass das halt überall klappt, aber ich würde mir da auch wieder eine etwas handfestere Story tatsächlich wünschen.
Ich glaube, es wäre tatsächlich nötig, um den Flow zu halten. Hamburg hat jetzt sehr, sehr gut funktioniert. Kann man echt stolz drauf sein, dass das so gut war, aber ich glaube jetzt gerade für die nächsten Shows. Und das Ding ist, was mich so ein bisschen irritiert ist, wir haben nicht mehr viel Zwischenzeit. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass jetzt für Anniversary, was am 21.12. stattfindet, da gibt's nur noch einen Tag zuvor We Love Wrestling. Ich glaube tatsächlich, was du sagst. Wir haben jetzt eine gewisse Ratlosigkeit, aber die losen Fäden, die ja irgendwo hängen, ne? Allein was ist jetzt mit Alex Duke und Norman Harras? Was ist mit anderen Leuten, die immer wieder da sind, aber jetzt auch nicht eine feste Fäde haben, aber potenziell auf dem Weg stehen, sich ins Karat reinzuverdienen, um es mal so zu sagen, ja? Also da sind so viele Leute, wo man sagen könnte, wir haben den guten Weg jetzt gehabt, das World Tag Festival, du hast es eben richtig gesagt, war da ein echt positiver Abschluss. Wie gesagt, ich freue mich immer noch total, dass wir mit Youngblood ein echt cooles Team haben, die gerade Tag Team Champions sind, die eigentlich ja in meinen Augen immer noch weiter durchgewurschtelt werden müssten. Die könnten eigentlich überall die Titel mal verteidigen. Ich finde es total cool. Ich bin großer Fan von Youngblood. Und Anita Vaughn ist da auch ein großer Vorteil und richtig cool und macht eine gute Stimmung. Was ist mit Timothy Thatcher? Kommt der noch mal zurück oder kommt er nicht noch mal zurück? Und hoffentlich kommt Eglo Blanc bald mal wieder zurück, vielleicht auch mit einer anderen Edge, das würde mich auch freuen. Also da ist viel in Frage. In Frage ist natürlich auch, was mit High Performer Limited weitergeht, aber der Weg, dass wir mittlerweile Talent haben, wie mit Levaniel, wir haben Ahura gesprochen, wir haben über Elia Blumen gesprochen, allein das sind ja auf jeden Fall Teilnehmer, die vielleicht ihren Weg zum Karat finden würden, über, und das findet regelmäßig statt, Anniversary. Und da gibt's ja, wie gesagt, nicht so ganz so selten Qualifier-Matches. Vielleicht gibt's da ein oder zwei von, ne?
Ja, exakt.
Wir halten auf jeden Fall die Augen offen, sind definitiv dann bei Anniversary am Start und schauen, wer sich für Karat, so für uns die Hochzeit des Wrestlings in Europa natürlich immer, da freuen wir uns jetzt schon auf den 7. bis 9. März, da dann qualifizieren wird. Wir halten euch auf dem Laufenden und sind bei uns bald wieder da und wünschen euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Macht's gut, bis bald, tschüss.
Bis dann, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.